ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zur Lage im Nahen Osten. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 1. September. Und wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf und ich, Stefan, freue mich, nach einer kleinen Sommerpause endlich mal wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du zurück bist, Kai. Mich bewegt eine schlichte Frage zu Beginn dieser Woche, ob sie im Kreml wohl den Konjunktiv fürchten. Ich meine, all die Entschlossenheit demonstrierenden Ankündigungen, wie wir in Deutschland und in Europa reagieren könnten, sollten und müssten, auf Russlands immer bedrohlichere Angriffe, auf Anschläge mit Sprengstoff, Drohnen, auf Sabotageakte und auf Cyberattacken, die sich ja schon lange vor allem gegen die Staaten richten, die den Abwehrkampf der Ukraine unterstützen. Die Bundesregierung, die hatte lange gezögert, die Verantwortlichen für den versuchten Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig-Halle zu benennen. Der Kanzler hatte aber schon mal erklärt, diese würden dafür bezahlen. Nun ist die Beweislage offenbar ausreichend. Laut Medienberichten wollen Innenminister Dobrindt und Außenminister Wadefuhl die Öffentlichkeit noch an diesem Dienstag darüber informieren, dass mutmaßlich ein russischer Geheimdienst dahinter steckt und wie Deutschland darauf reagieren wird.
Die Ausweisung russischer Diplomaten steht ja seit längerem im Raum, auch die Schließung des Russischen Hauses in Berlin. Von energischerem Vorgehen gegen Putins Schattenflotte ist ja aufs Neue auch zuletzt immer wieder die Rede gewesen. Zu diesem Zeitpunkt, jedenfalls zum Aufnahmezeitpunkt, dürfen wir noch gespannt sein und werden das ganz sicher in unserer Freitagsausgabe erneut beleuchten. Fest steht, auch die EU und die NATO werden irgendwann entscheiden müssen, ab wann und mit welchen Mitteln sie sich zur Wehr setzen wollen gegen die zunehmenden hybriden Angriffe Russlands.
Und im ukrainischen Cherson, da ist Abwarten keine Alternative. Wer sich in der Seehafenstadt noch auf die Straße traut, für den kann Zaudern und Zögern tödlich enden. Denn russische Drohnenpiloten machen dort regelrecht Jagd auf Zivilisten. Die fliegenden Sprengsätze verfolgen die Opfer bis in die Hausflure und Wohnungen hinein. Safari nennen sie in russischen Chatrooms diese zynische Menschenjagd, die in Wahrheit ein Kriegsverbrechen ist. Unsere Kollegin Rebecca Barth hat sich mit einem Team des ARD-Studios Kiew nach Cherson gewagt, um den grausamen Drohnenkrieg gegen die Zivilbevölkerung zu dokumentieren.
Und dann spüren auch wir, was es bedeutet, in der Stadt am Dnipro-Fluss zu leben. Eine Drohne ist im Anflug. Soldaten versuchen, sie abzuschießen. Wir rennen in Deckung in ein Café.
Ihre Eindrücke schildert Rebecca uns gleich im Schwerpunkt. Dann geht es auch um ihren Blick auf die Gefechte an der Front im Donbass. Aber vorher kommst du, Kai, mit einem Überblick über die Lage.
Genau, und weil du ja über die Ukraine gleich noch ausführlich mit Rebecca sprichst, habe ich beschlossen, mich mal zur Vermeidung von Dubletten auf das Wesentliche zu beschränken. Und zum Wesentlichen gehört aus meiner Sicht, dass der Schulbeginn in der Ukraine, dieser so wichtige Tag für hunderttausende Kinder, von russischen Raketen begleitet wurde. Es gab erneut massive russische Luftangriffe in der Nacht zu diesem Dienstag. Mit derzeit kaum abfangbaren ballistischen Raketen und Drohnen hat Russland die Hauptstadt Kiew und auch Hafenanlagen in der Stadt Odessa am Schwarzen Meer angegriffen. Gerade bei diesem Angriff in Kiew kamen erneut zahlreiche Zivilisten ums Leben. Es wurden auch Kinder verletzt. Und das alles bestätigt ja die mittlerweile bekannte putinsche Strategie, weil er an den Frontlinien in den Todeszonen der Ostukraine nicht entscheidend vorankommt, sucht er gezielt die ukrainische Bevölkerung in die Verzweiflung zu bomben.
Ja, was bislang allerdings ganz und gar nicht funktioniert, wie Umfragen zeigen und wie wir beide ja, Kai, persönlich erfahren haben bei unseren Begegnungen mit den Menschen in der Ukraine.
Ja, aber Putin hofft dennoch, mit dem Entzug der wirtschaftlichen Grundlagen, siehe Odessa, und mit der Zerstörung der Energienetze die Ukraine zu einem eben nicht mehr lebenswerten Land zu machen, soweit das aus seiner Sicht geht. Auch in der Hinsicht erweist sich die Ukraine aber bislang, haben wir auch beobachten können, als sehr resilient. Doch die Angriffe dürften Richtung kalte Saison, also Richtung Winter, noch zunehmen. Und es ist, wie wir schon oft berichtet haben, eben ein Wettlauf gegen die Zeit. Es ist ein technologischer Wettlauf. Kann die Ukraine mangels in Nahost verschossener Patriot-Flugabwehrmunition aus den USA schnell selbst Ersatz produzieren oder irgendwo finden? Dabei spielen natürlich auch die neuen russischen Drohnen mit Jetantrieb, also diese jüngste Generation von Gerandrohnen, eine Rolle, die laut ukrainischem Verteidigungsministerium nur noch zu etwa 60% abgefangen werden, eben aufgrund der neuen Geschwindigkeit. Und es ist ein politischer Wettlauf. Putin setzt auf ein Erstarken, auf Wahlsiege seiner Sprachrohre, auch hier bei uns in Deutschland und natürlich auch beim Nachbarn Frankreich bei der Präsidentschaftswahl 2027. Jedenfalls deutet wenig auf ein Kriegsende derzeit hin. Die Ukraine wehrt sich mit weitreichenden Drohnenangriffen, traf erneut den weit entfernt nahe St. Petersburg liegenden Energie- und Hafenknotenpunkt Ust-Luga und hat laut eigener Zählung im August insgesamt 54 Schiffe der russischen Schattenflotte attackiert.
Und angesichts all dessen, dieses russischen Terrors, den du ja eben geschildert hast, ist es umso erstaunlicher, dass die Trump-Regierung Russland fast wie einen Staat wie jeden anderen auch zu betrachten scheint. Jedenfalls sorgte es bei den Europäern für Fassungslosigkeit, dass beim G20-Treffen in Asheville, North Carolina, ihr russischer Amtskollege mit am Tisch saß.
Genau, und das tat er eben auf Einladung der Amerikaner, womit erstmalig seit der russischen Invasion 2022 ein russischer Vertreter wieder physisch mit an diesem G20-Tisch saß, was aus Bundesregierungssicht umso wirklichkeitsfremder erscheinen musste, als man doch noch mit der Aufarbeitung des US-Quellen zufolge auf Russland zurückgehenden Angriffs von Anfang August am Leipziger Flughafen befasst ist und neue Sanktionen gegen Moskau auf EU-Ebene vorbereitet, wie SPD-Finanzminister Lars Klingbeil in den USA vor Ort betonte.
Ein gemeinsames Vorgehen wäre hier am besten, aber es ist manchmal ja nicht klar, ob es dort wieder Lockerungen gibt. Deswegen ist das Signal, den russischen Finanzminister hier zu empfangen, eins, das ich schon als irritierend wahrnehme, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass es hier eine Klarheit auch von der amerikanischen Seite gibt, dass man ihn nicht wie einen normalen Gast hier empfängt.
Deutliche Worte also in Richtung Gastgeber USA. Und was Sanktionen betrifft, so können wir von US-Seite eigentlich nur einen nicht so ganz Trump-untypischen Schlingerkurs ausmachen. Wir erinnern uns noch an die Sanktionserleichterungen für Russland nach dem US-Angriff auf den Iran, was den Ölpreis ja drücken sollte. Nun ist nach wie vor in der Pipeline, ich hoffe, du vergibst mir, dass ich den Begriff verwende im Zusammenhang mit Öl, ist in der Pipeline also ein hartes Sanktionspaket von Seiten der USA gegen alle, die mit Russland Handel treiben, also Indien, China und so weiter, in Sachen Energie. Ein Gesetz, das ja den Namen des kürzlich verstorbenen Senators Lindsey Graham trägt, das auch den Senat passiert hat, bei dem aber nicht klar ist, ob auch das Repräsentantenhaus zustimmt. Ein Gesetz, das angeblich die Unterstützung von Präsident Trump hat, aber vielleicht gerät er auch nie in Verlegenheit, es wirklich unterzeichnen zu müssen, wenn es den Kongress nämlich gar nicht passiert.
Was man, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Donald Trump sich einen Friedensschluss in der Ukraine wünscht, schon um ihn sich selbst auf die Fahnen schreiben zu können. Es gibt auch weiter Bemühungen in dieser Richtung, Kai, aber ohne Erfolg bislang.
Scott Bessent, der US-Finanzminister, hat sich nicht nur in großer Runde, sondern auch in kleinerem Kreis mit seinem russischen Counterpart Anton Siluanov getroffen und danach ließen US-Regierungskreise verbreiten, es sei um genau Trumps Bemühungen gegangen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und das klingt jetzt fast so ein bisschen so, als wollte er die irritierten europäischen Seelen ein bisschen streicheln. Laut Offiziellen soll Bessent dem Vertreter Moskaus gegenüber klargestellt haben, dass es keine wirtschaftliche Erholung und keinerlei Abkommen in dieser Hinsicht, in dieser wirtschaftlichen Hinsicht geben könne zwischen den USA und Russland, bevor der Krieg ende. Genau das hatte sich Putin ja, siehe Alaska-Treffen, über die Köpfe der Europäer hinweg erhofft, eine russisch-amerikanische Annäherung. Aber ganz so nah wie erhofft ist man sich mit der Trump-Regierung dann offenbar doch nicht gekommen bislang. Stichwort Friedensbemühungen, die gehen weiter. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach nach eigenem Bekunden mit den Trump-Sonderverhandlern Jared Kushner und Steve Witkoff. die sowohl Treffen mit der russischen Seite als auch einen Ukraine-Besuch vorbereiten würden. Was die russische Seite angeht, allerdings, so ist Selenskyj weiter skeptisch.
Leider bedeuten uns alle Nachrichtendienste, unsere und die unserer Partner, sowie die Signale aus Russland, dass der russische Herrscher mehr Krieg will. Auch jetzt, wo eine absolute Mehrheit seiner eigenen Gesellschaft zustimmen würde, den Krieg entlang der Kontaktlinie einzufrieren.
Und genau diesen Vorschlag hatte Selenskyj Russland, wie wir wissen, ja schon öfter unterbreitet, allerdings ohne Erfolg.
Danke, Kai. Ja, die USA, Trump und sein Finanzminister, die werden uns auch gleich noch beschäftigen, wenn wir auf die Lage in Nahost schauen. Vorher aber der angekündigte Schwerpunkt zur zynischen Menschenjagd auf Zivilisten durch russische Drohnenpiloten in Cherson. Ich habe darüber aus Termingründen bereits am Montag mit unserer Kollegin Rebecca Barth gesprochen, die ich in ihrer Kiewer Wohnung erreicht habe. Willkommen mal wieder bei Streitkräfte und Strategien, liebe Rebecca.
Danke euch für die Einladung.
Rebecca, die Stadt, in der du seit etlichen Jahren lebst, wird nahezu jede Nacht von Russland angegriffen mit ballistischen Raketen, mit Gleitbomben und Drohnenschwärmen. Der Luftalarm begleitet dich also schon sehr lange. Trotzdem war ich ehrlich gesagt erleichtert, als du kürzlich sicher nach Kiew heimgekehrt warst. Denn du warst gerade auf einer Reportagereise an einen noch gefährlicheren Ort. Die Rede ist von Cherson im Süden der Ukraine. Warum wolltest du mit einem Fernsehteam des ARD-Studios unbedingt dorthin?
In Cherson werden seit 2 Jahren die Menschen in der Stadt mit Drohnen gejagt von den russischen Soldaten, die auf der anderen Seite des Dnipro, auf der anderen Uferseite sitzen und den südlichen Teil der Region unter Besatzung halten. Und es ist ein Video viral gegangen Anfang August, das einen dieser Angriffe zeigt, was relativ selten ist, weil das schwierig zu filmen ist. Und wir haben in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder überlegt, wie wir dorthin reisen können. Es ist sehr, sehr gefährlich. Und jetzt habe ich mich mit unserem Team dazu entschieden, dass wir dahin müssen, weil wir das dokumentieren müssen.
Das Video, was du erwähnst, war das von einem Gemüsehändler, glaube ich, der rund um seinen Wagen ja regelrecht gejagt wurde von einem russischen Drohnenpiloten gesteuerten Drohne. Die Bilder gingen um die Welt, muss man sagen. Zu der Reise dorthin, reden wir über die Anreise, über die Sicherheitsvorkehrungen, die Ausrüstung. Man steigt ja nicht einfach irgendwie in den Zug und fährt mal eben nach Cherson. Wie habt ihr euch vorbereitet für den Weg dahin?
Wir sind mit einem gepanzerten Wagen reingefahren und das war wirklich eine Reise. Wir bereiten alle Reisen in die Frontgebiete immer logistisch vor, schauen uns die Sicherheitslage an, aber diesmal noch akribischer. Wir hatten Vorgespräche auch mit den Menschen, die wir dort begleitet haben, in dem Fall ukrainische Hilfsorganisationen und auch einen deutschen Helfer, der hilft, Menschen aus der Stadt zu evakuieren und nach Deutschland zu bringen. Und mit denen waren wir unterwegs, weil die auch die Stadt sehr gut kennen und sich im Zweifelsfall eben besser auskennen als wir. Wir hatten einen gepanzerten Wagen, wir haben Drohnendetektoren und diese Helfer haben auch eine, ja, ich nenne das mal eine Schutzpistole dabei, die schießt so ein Netz aus und ist im Zweifelsfall ja das letzte Mittel, was dich im besten Fall schützt gegen diese Drohnen. Die ist nicht ganz sicher, diese Pistole, aber viele Menschen in der Stadt haben sie eben, weil die Drohnen so nah an sie rankommen. Die schießt so ein Netz auf 20 bis 30 Meter ab und ist manchmal eben das Letzte, was dir noch hilft.
Und erinnert ein bisschen auch an die Fischernetze, die ja dort über die Straßen gespannt sind. Was bringen die eigentlich?
Genau, die ganze Stadt ist im Endeffekt, und nicht nur die Stadt, auch der Weg dorthin von Mykolaiv aus, kilometerlang fährt man durch diesen Drohnentunnel aus Fischernetzen. Das hilft, einige Drohnen abzuhalten, weil sie sich eben verfangen in diesen Netzen. Aber im Endeffekt haben wir sehr schnell festgestellt, dass es eine 100%ige Sicherheit, einen 100%igen Schutz gegen diese kleinen FPV-Drohnen nicht gibt. Es sind immer wieder Löcher in diesen Netzen, beispielsweise für Bushaltestelle, für Fußgängerüberwege. Man muss sich ja doch irgendwie bewegen in der Stadt. Oder die sind links und rechts an der Seite nicht 100% dicht und sehr gute Drohnenpiloten schaffen es, die Drohnen durch diese Löcher zu steuern. Und dann ist man in der unangenehmen Lage, dass man praktisch gefangen ist mit einer Drohne und seinem Wagen in diesem Tunnel. Und als Mensch kommt man da dann auch nicht mehr raus. Weil in der Regel ist es so, wenn man wenn eine Drohne einen ins Visier genommen hat, beziehungsweise dein Auto, dann schlägt der Drohnendetektor an. Und wenn sie nah genug ist, dann siehst du auf dem Bildschirm des Detektors das Bild, was auch die Drohnenkamera aufnimmt, also das gleiche Bild, was der Pilot sieht. Und so erkennst du eben, bist du jetzt gerade im Ziel oder fliegt die Drohne woanders vielleicht hin?
Was macht man denn dann? Also du siehst in Echtzeit im Auto, dass du gerade sozusagen im Fadenkreuz bist, buchstäblich, mit mehreren Leuten im Auto. Was macht man dann?
Dann macht man eine Vollbremsung, die Türen auf und dann rennen alle in verschiedene Richtungen. Das ist das, was wir immer gesagt bekommen, das, was man auch auf vielen, vielen Videos auch von Soldaten sieht. Die Idee dahinter ist, im besten Fall sucht sich die Drohne das teuerste Ziel, das ist der Wagen. Im schlimmsten Fall sucht sie sich ein menschliches Opfer und wenn man sagt, wir sind jetzt zu viert in einem Auto, dann ist es dann nur einer, der getroffen wird.
Boah, was ist das für ein Gefühl? Also wenn man das weiß, dass das die Konsequenz ist und unter Umständen sieht, wie man ja ins Fadenkreuz genommen wird. Wie war das für dich?
Ich bin Gott sei Dank noch nie so ins Fadenkreuz genommen worden, aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Das ist kein angenehmes Gefühl. Also durch diesen Drohnentunnel zu fahren hat etwas Postapokalyptisches. Es gibt die ja im Endeffekt an der ganzen Frontlinie. Alle Frontstädte sehen mittlerweile so aus, weil Drohnen überall eingesetzt werden. Aber die Vorstellung, dass man mal so vor einer Drohne weglaufen muss, ist sehr, sehr unangenehm, weil die im Zweifelsfall schneller ist als du. Also du hast keine Chance. Die sind extrem schnell, die sind sehr, sehr wendig. Und deswegen ist es so ein Glück, dass dieser Mann auf dem Video, was so um die Welt gegangen ist, das überlebt hat. Das ist eigentlich ein Wunder. Die ist ganz nah bei ihm eingeschlagen und er hat Splitterverletzungen am Rücken davon getragen, aber konnte danach von diesem Angriff eben erzählen.
Obwohl die Explosion gewaltig war, wie man auf den Bildern sehen kann, wenn ich das richtig erinnere. Jetzt würde man ja erwarten, dass so eine Stadt, wo das alltäglich vorkommt, Jagd auf Zivilisten, ja, eine Geisterstadt ist. Ist es aber nicht. Da sind noch Menschen. Wie viele von den 300.000 Bewohnern, die Cherson mal hatte, sind denn noch da?
Laut offiziellen Angaben, laut offiziellen Schätzungen muss man sagen, 60.000 Menschen in der Stadt, davon 5.000 Kinder. Das sind so die Zahlen, mit denen wir auch arbeiten, wobei immer mehr Menschen die Stadt verlassen wollen. Und sie ist in vielen Teilen eine Geisterstadt. Ich war im Norden der Stadt unterwegs. Es ist der Teil, der als sicher gilt. Sicher in Anführungsstrichen, denn auch wir haben einen Drohnenangriff erlebt. Die Menschen, mit denen wir unterwegs waren, sind eigentlich die ganze Zeit mit uns dort durch die Gegend gelaufen und meinten, also hier ist Artillerie eingeschlagen, hier sind zwei Leute getötet worden, da hinten ist eine Drohne eingeschlagen, da hinten ist eine Drohne eingeschlagen, die ganzen Fenster sind verrammelt mit Pressspanplatten, man sieht die Splitter, die Einschläge an den Hauswänden, man sieht, dass das keine komplette Sicherheit dort ist, keine friedliche Stadt, sondern dass man dort ständig beschossen wird. Man hört auch die Einschläge in der Stadt die ganze Zeit. Und man versucht sich dann eben, vor allem jetzt im Sommer, wo die Bäume Blätter tragen, von Baum zu bewegen und so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. Auch ich hatte eine schutzsichere Weste an, aber habe die nochmal mit einem Hemd überdeckt, auch in grün oder so, ja, grün kariert, weil ich mir dachte, vielleicht gehe ich dann unter den grünen Blättern der Bäume ein bisschen mehr unter, weil uns eben gesagt wurde, also wenn du offenbar Presse bist, offenbar geschützt bist, offenbar Helm, Weste und so weiter trägst, dann bist du noch einmal mehr ein Ziel für die russischen Drohnenpiloten.
Oder eine Art Herausforderung, dass sie dann erst recht versuchen, einen zu erwischen da. Aber warum bleiben so viele Menschen unter diesen Umständen in dieser Stadt, sogar mit Kindern, wie du gerade berichtet hast? Warum harren die da aus?
Und die meisten Menschen haben einfach keine andere Wahl. Für mich gibt es so zwei Gruppen, die ich so für mich heraus identifiziert habe. Das eine sind Leute, die aus finanziellen oder familiären Gründen nicht weg können. Die können es sich nicht leisten, wegzuziehen, oder sie haben ältere Angehörige, um die sie sich kümmern müssen. Sie sind dort irgendwie gebunden. Und das andere sind Menschen, die in extrem wichtigen Berufen dort arbeiten. Die sind beispielsweise im Krankenhaus, sie sind bei der Polizei, die sind in der Verwaltung oder auch im Supermarkt. Und die sagen, also wenn wir gehen, dann haben ja die anderen, die nicht weg können, nichts mehr. Viele Menschen, die ich da getroffen habe, alle an diesem Tag, haben die russische Besatzung 2022 überlebt und durchgemacht. Und für sie ist es auch eine Motivation, da zu bleiben, weil sie ihre Stadt nicht einfach so den russischen Streitkräften überlassen wollen. Viele gehen davon aus, dass diese gezielten, systematischen, organisierten Angriffe auf Zivilisten, auf zivile Infrastruktur, auf Krankenwagen, auf Feuerwehr, auf alles, was so ein Leben ausmacht, eine bewusste, gewaltsame Vertreibung der Bevölkerung sind.
Also Terror und, aus der Luft, um die Bevölkerung zur Aufgabe und zum Wegziehen, zum Fliehen zu bewegen.
Es ist auf jeden Fall Psychoterror. Es ist eine absolute Terrorkampagne, das kann man so sagen. Aber eine unabhängige Untersuchungskommission der UN, die schon letztes Jahr diese Vorfälle untersucht haben, gehen davon aus, kommen zu dem Schluss, dass es doch russische staatlich organisierte Politik ist, um die Menschen zu vertreiben. Und in dem Bericht der Vereinten Nationen heißt es, wenn dem so ist, dann handelt es sich dabei um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also es wäre dann die gewaltsame Vertreibung der Zivilbevölkerung.
Was wissen wir denn über, ja, wie diese Drohnenangriffe organisiert sind? Weiß man, woher die Drohnen kommen? Weiß man, von wo die gesteuert werden? Die meisten stürzen doch dann ab, oder nicht? Dann weiß man doch gar nicht, wo die Piloten sind.
Nun, sie kommen von der anderen Uferseite und es ist nicht nur die Stadt Cherson, die betroffen ist, sondern es ist ein Streifen, ein Uferstreifen von 100 Kilometern, der betroffen ist. Es geht also weit über die Stadt hinaus, es ist die gesamte Region bis in die Region Saporizhia hinein. Diejenigen, die sich damit beschäftigen, Journalisten vor Ort, aber auch die ukrainischen Behörden, gehen davon aus, dass auf der anderen Seite russische Drohnenpiloten üben. Dass junge Drohnenpiloten nach der Erstausbildung aus Moskau oder Rostow am Don dorthin gebracht werden, und um ihre Flugkünste zu verbessern, so pervers sich das anhört.
Das hört sich pervers an. Also als würden sie üben mit Zivilisten, um dann besser zu sein im Töten von Soldaten.
Genau, beziehungsweise um diesen Terror auch auszuweiten. Es gibt mittlerweile immer mehr dokumentierte Hinweise darauf, dass Zivilisten auch in anderen Regionen der Front gezielt angegriffen werden. Also ich spreche da beispielsweise von Bussen, von Kleinbussen, in denen Zivilisten auch in anderen Städten unterwegs sind. Es ist zuletzt vor wenigen Tagen ein Video aus Kramatorsk im Osten des Landes aufgetaucht, wo eine Drohne vor einem Fahrradfahrer hochgeflogen ist. Dieser Mann war unbewaffnet, er war einfach nur auf seinem Fahrrad unterwegs und sie hat ihn angegriffen und er weicht noch zurück. Das sieht man auf dem Video, es sind sehr, sehr klare Bilder, die diese Kameras mittlerweile aufnehmen. Und im Fall von Cherson gibt es viele russische Telegram-Kanäle, die jeden Tag diese Bilder hochladen von ihren Überfällen, von ihren Angriffen auf Zivilisten, bei denen sehr klar zu erkennen ist, die Piloten sehen, was sie machen. Sie sehen, dass es zivile Opfer sind. Sie verfolgen ihre Opfer teilweise. Und deswegen ist dieses Video so exemplarisch und so wichtig. Von dem Gemüsehändler sieht man, dass er praktisch der Drohne noch zeigt, ich habe hier Knoblauch in der Hand. Also er fleht diese Drohne praktisch an und sagt, ich bin kein Soldat. Ich bin ein Gemüsehändler. Und die Drohne fliegt um seinen Gemüsestand rum und sieht, dass er da Auberginen hat, dass er dort Gemüse einfach verkaufen möchte und greift trotzdem an.
Und du sagst, diese Verbrechen, mutmaßlichen Kriegsverbrechen, werden im Netz dann auch noch zur Schau gestellt. Warum? Mit welchem Ziel?
Nun, da kann ich natürlich nur mutmaßen. Ich habe mit den russischen Soldaten nicht gesprochen. Die UN geht in ihrem Bericht davon aus, dass das diese Terrorkampagne noch einmal unterstützen soll. Das wird werden nicht nur die Videos hochgeladen, sondern sie werden teilweise mit Musik unterlegt, sie werden als besonders cool dargestellt. Sie werden aber auch versehen mit Drohungen, mit Hetze gegen die Zivilbevölkerung, in denen den Menschen ganz klar gesagt wird, verschwindet aus dieser Stadt, wir werden sie so oder so zurückerobern. Das hier ist die rote Zone, so werden einige Bereiche in der Stadt genannt. Und wo ganz klar geschrieben wird, alles, was sich dort bewegt, jeder Mensch, der sich dort aufhört, ist für uns ein legitimes Ziel.
Jetzt verstehe ich, warum du das mit Psychoterror umschrieben hast eben, weil es ja quasi die Ankündigung ist, Jagd zu machen auf Menschen, was die da Safari nennen in dieser zynischen Sprache. Wo bleibt der öffentliche Aufschrei? Gibt's den in der Ukraine? Vermisst du den im Rest der Welt, weil es jeden Tag passiert und sich alle daran gewöhnt haben? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, es ist einfach nicht wirklich bekannt. Das Problem ist, dass wenige von diesen Angriffen so gefilmt werden können, wie das Video von dem Gemüsehändler. Die Drohnen sind extrem schnell und man kann sehr häufig die Folgen filmen. Ausgebrannte Autos, ausgebrannte Busse, verletzte Menschen. Aber wenn man einmal sieht, wie das tatsächlich vor sich geht, wie ein Mensch vor einer Drohne wegrennt und die Drohne anflieht, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Aber davon gibt es sehr wenige Aufnahmen. Und wenn man sich einmal intensiv mit den Menschen in dieser Stadt, mit dem, was sie erleben, beschäftigt, dann frage ich mich auch, wo ist da der Aufschrei? Denn die Menschen haben mir berichtet, wir sind eigentlich nur noch zu Hause. Wir huschen von Baum zu Baum. Wir müssen rechnen, okay, ich muss jetzt zum Supermarkt, ich muss einkaufen oder ich muss zur Apotheke. Wie komme ich dahin? In vielen Teilen der Stadt fahren keine Autos mehr, weil Autos sind ein sehr gutes sozusagen Ziel, sehr gut zu entdecken. Es ist sehr gefährlich für die Menschen, sich überhaupt draußen zu bewegen. Jetzt haben Sie mir noch berichtet, seit neuestem fliegen diese Drohnen auch durch geöffnete Fenster in die Häuser. Boah. Verbrennen Wohnungen, greifen Menschen in ihren Häusern an. Das kann man sich so nicht vorstellen. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist, man erzählt das und zuerst, auch als ich davon das erste Mal gehört habe, hat man so eine Abwehrhaltung, weil man sich einfach denkt, das kann ja nicht sein. Das ist so perfide. Das kann ja nicht sein und es hat überhaupt keinen militärischen Sinn. Also warum macht man das? Sarina Zabriski, eine Journalistin vor Ort, die die Geschichte vor 2 Jahren das erste Mal veröffentlicht hat, hat mir genau von diesem Effekt erzählt. Sie meinte, ich habe das recherchiert. Ich konnte es selber zuerst nicht glauben. Ich habe es recherchiert, ich habe Belege gesammelt und dann habe ich lange darum gekämpft, dass die Geschichte veröffentlicht wird, weil die Redakteure genau die gleiche Reaktion hatten. Die haben es nicht geglaubt. Sie dachten, das kann ja nicht sein, das ist doch psychopathisch.
Aber für die Menschen, die das Tag für Tag erdulden und erleiden und in Todesangst leben, bedeutet das doch, dass ihre Nachbarschaft, der Weg zum Supermarkt, der Weg zum Arzt, ein Spielplatz, der Weg zur Schule, wie ein Bewegen im Gefechtsfeld ist, als würden die sozusagen an der Front unter Beschuss sein, oder nicht?
Die sind an der Front unter Beschuss. Und sie sind das Ziel. Das muss man verstehen. Genau auf sie wird gezielt. In dem UN-Bericht, und die haben die ersten 10 Monate dieser Terrorkampagne nur untersucht. Diese Drohnenangriffe nehmen zu zahlenmäßig mit jedem Monat. Die Behörden von Kherson haben zuletzt 6.500 Angriffe mit diesen kleinen Drohnen in einer Woche gezählt.
Wenn es so viele Drohnenangriffe sind, wenn die jeden Tag über die Menschen kommen und sie damit rechnen müssen, gibt es technisch überhaupt keine Abwehrmöglichkeiten? Ich weiß, dass Hörerinnen und Hörer immer wieder nachfragen, ob man nicht so eine Art Anti-Drohnen-Vorhang machen könnte. Könnte man nicht sozusagen, wenn man weiß, die kommen über den Fluss, irgendeine Verteidigungslinie bauen, auch wenn das so eine lange Strecke ist, wie du beschrieben hast, 100 Kilometer, kann man die nicht irgendwie abwehren, dass sie gar nicht erst über den Fluss kommen?
Also im Endeffekt so eine Art riesiges Netz. Netze gibt es ja, Netze haben das Problem, also so hoch, wahrscheinlich ist es allein statisch schwierig, die zu bauen. Und wenn, dann hat man das Problem, dass da irgendwann ist immer ein Loch drin. Außerdem wird die Stadt nicht nur mit Drohnen angegriffen, mit Bomben, mit Artillerie, mit größeren Drohnen und die durchschlagen diese Netze. Also die Netze halten nur FPV-Drohnen ab, wenn die genau da reinkommen. Es gibt elektronische Störsender, die haben die Menschen in Kherson auf ihren Autos in so Dachträgern, in Skiboxen, haben die Antennen damit versteckt. Die wehren die Drohnen ab, die auf der Frequenz fliegen, die dein Störsender stört. Aber auch da, wir haben ein technisches Wettrennen, dann fliegen sie auf 9 Frequenzen, das weiß dein Störsender noch nicht oder der kriegt die genau diese Frequenz eben nicht abgewehrt. Das hilft bedingt. Dann hast du den Drohnendetektor, es ist genau das gleiche Prinzip, der kriegt die Drohnen rein, deren Frequenz er sozusagen kennt. Wenn sie auf einer 9 Frequenz fliegen, dann siehst du die auch nicht. Und dann hast du Drohnen, die an Glasfaserkabeln hängen. Die siehst du überhaupt nicht, die kannst du nicht abwehren und die kann auch dein Detektor nicht erkennen. Das heißt, im Endeffekt, was man dort vor Ort hat, ist eine Mischung aus allem. Störsender, Detektoren, diese Pistolen, die die Netze abschießen, die Fischernetze über den Straßen und Schrotflinten. Aber das alles ist, naja,
Mittel der Notwehr und man weiß nicht, ob es hilft. Und es ist zu wenig natürlich auch, ne, angesichts der massiven Angriffe.
Ja, es ist ja eine ganz neue Art der Kriegsführung, die sich extrem schnell entwickelt, rein technologisch. Und man muss mit jedem Monat schauen, was kommt da Neues und neue Abwehr- oder Schutzmaßnahmen entwickeln. Aber letztendlich würde dort nur helfen, dass dieser Krieg beendet wird. Denn Einige Menschen haben mir gesagt, wenn sich die Russen weiter zurückziehen würden, wenn sie zurückgedrängt würden, aber diese Drohnen, auch da entwickeln sich weiter, fliegen immer weiter, immer weiter. Als es angefangen hat, sind die vielleicht 5 oder 10 Kilometer weit geflogen. Mittlerweile sind wir bei 40, 50 Kilometern.
Dann reden wir nochmal über das Frontgeschehen zum Ende, wie es sich in den letzten Wochen für dich dargestellt hat. Hast du den Eindruck, dass der Festungsgürtel der Ukraine noch steht? Es sind ja manche Städte schon sehr unter Druck. Konstantinivka im Süden fällt mir ein, Sloviansk und Kramatorsk, du weißt das ja alles, im Norden. Wie schätzt du die Lage ein jetzt?
Wenn wir über den Donbass sprechen, dann ist die Lage extrem angespannt und sie wird immer schwieriger. Also besonders Kramatorsk und Sloviansk stehen massiv unter Druck. Sie sind vor kurzem offiziell auch zu Kampfgebiet erklärt worden von den Behörden. Sie leeren sich sehr schnell mittlerweile. Das heißt, die Zivilisten, die dort sind, versuchen diese Städte zu verlassen. Es gibt den Aufruf, den Befehl zu evakuieren von den ukrainischen Behörden. Die Logistik für die Truppen, die dort nach wie vor in hoher Zahl sind, wird immer schwieriger. In Kramatorsk ist noch eine Tankstelle funktionsfähig, ich glaube in Slawiansk auch, und die nächste ist in Izium. Das heißt, für die ganzen Soldaten dort vor Ort ist das ein riesengroßes Problem. Auch dort erleben wir Angriffe mit FPV-Drohnen und anderen Drohnen. Die Zentren dieser beiden großen Städte sind in den vergangenen Tagen extrem stark bombardiert worden. Die Supermärkte machen zu, die Cafés machen zu, die Restaurants machen zu. Das ist schon eine massive Verschlechterung der Lage. Konstantinivka ist im Endeffekt Schlachtfeld und die Stadt, die danach kommt, Ruschkivka, ist auch schon sehr unter Druck. Es ist sehr gefährlich, dort reinzufahren, sich dort aufzuhalten. Von dort werden noch die letzten Menschen evakuiert, aber auch da wird es für Helfer immer schwieriger, dort reinzukommen und die Menschen dort rauszuholen.
Was würde das denn bedeuten, wenn eine dieser Festungsstädte tatsächlich fallen würde? Also A, militärisch, heißt das dann Durchmarsch bis Kiew, und auch psychologisch für die Bevölkerung der Ukraine?
Also ich glaube, von einem Fall sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob diese Städte tatsächlich fallen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach plattgebombt werden. Wenn du dir überlegst, wie lange um Konstantinivka gekämpft wird, und du hast ja, und deswegen nennt sich das Festungsgürtel, dort mehrere Siedlungen, also bis sie dann nach Kramatorsk durchkommen, müssen sie erstmal durch Ruschkivka durch, da kommt schon noch was, aber im Endeffekt ist es eine ganze Zone, die da verwüstet wird, massiv beschossen wird, zerstört wird, in der es sehr gefährlich ist. Wenn die fallen, oder gehen wir mal davon aus, eingenommen werden, und ich kann mir kaum vorstellen, dass das innerhalb des nächsten Jahres passiert. Aber gehen wir mal davon aus, dann ist es vor allem psychologisch ein extremer Schlag für die Menschen in der Ukraine, aber vor allem für die Soldaten. Allein das, was jetzt passiert, ist für viele der Soldaten, weil die da seit Jahren sind, und das waren immer so diese Rückzugsorte, wo man sich ausruhen konnte, wo man zum Friseur gegangen ist, wo man eine Pizza gegessen hat, Angehörige getroffen hat. Wir haben mal Reportagen gemacht über die Stadt der Liebe, wo dann die ganzen Frauen nach Kramatorsk gekommen sind, um ihre Männer zu besuchen. Das gehört alles so der Vergangenheit an. Aber die Menschen, die Soldaten auch, die da so lange stationiert sind in dieser Region, die sind da über die letzten 3, 4 Jahre ein Stück weit heimisch auch geworden. Und für denen tut es emotional sehr, sehr weh. Das, glaube ich, kann ich schon so sagen von den Gesprächen, die ich mit diesen Soldaten führe. Militärisch ist es schon jetzt sehr, sehr schwierig. Denn dahinter kommt, es wäre wahrscheinlich übertrieben zu sagen, lange nichts. Aber dahinter haben wir... Ja, dahinter hast du sehr viele kleine Dörfer, kaum gute große Straßen. Und diese Dörfer sind jetzt schon voll. Also es ist im letzten Jahr schon so gewesen, dass die Einheit natürlich ihre Logistik zurückgezogen haben. Also all das, was nicht vorne gebraucht wird, beispielsweise Trainingsgelände. Und da bist du schon in der Region Kharkiv. Das ist voller Soldaten und auch schon gefährlich, weil natürlich wissen das die russischen Streitkräfte auch. Und auch dort hast du Drohnenangriffe, auch dort hast du massiven Beschuss. Das heißt, diejenigen, die noch in Kramatorsk und Slawiansk sind, wo sollen die hin? Da bleibt nicht viel, außer sich einzubuddeln, weil da eben nicht so große Städte sind.
Jetzt hast du die Drohnenangriffe auch angesprochen. Wir hören ja immer wieder, dass die neuen strahlgetriebenen Drohnen, die Russland einsetzt, sowohl im Gefechtsfeld als auch gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine, dass die einen tödlichen Unterschied machen. Warum?
Ja, die erleben wir tatsächlich gerade seit einigen Tagen. Ich glaube, heute ist der 5. ununterbrochen in Kiew. Das haben die Menschen hier so auch schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt, dass du wirklich Tag und Nacht Luftalarm hast immer wieder und dann kommen einige von diesen Drohnen. Das Problem ist, sie sind sehr schnell, sehr, sehr, sehr schnell und können noch nicht so gut abgefangen werden von den eigentlich guten Abfangdrohnen, die die Ukraine entwickelt haben. Aber die sind dafür zu schnell und das hat zur Folge, dass es hier aktuell in Kiew so ist, der Alarm wird ausgelöst und 2 Minuten später, in der Regel hörst du schon eine Explosion. Du hörst die Flugabwehr wieder arbeiten, was auf der einen Seite beruhigend ist, weil sie gegen die ballistischen Raketen eben nicht arbeitet, aber häufig eben auch tatsächlich Einschläge. Ich habe Tage erlebt, da hatte ich das Gefühl, überall in der Stadt brennt es. Du riechst es, du siehst die Feuer, du siehst den Rauch. Du bist unterwegs mit Freunden, du gehst spazieren und immer wieder hörst du die Explosion, du hörst die Schüsse von der Luftabwehr. Das macht die Menschen gerade zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr müde. Und wir sehen auch, dass vor allem Lagerhallen angegriffen werden. Und viele von diesen Lagerhallen sind Lagerhallen von Supermärkten. Das heißt, wir gehen gerade in den Supermarkt und die Regale sind leer. Nicht komplett, aber seit einigen Wochen sind viele Produkte nicht mehr da. Und man muss immer so ein bisschen gucken. Jeden Tag ist was Neues da und fehlt was anderes. Es ist nicht so, dass die Versorgungslage jetzt bedrohlich ist. Aber es ist ja nur der Anfang dieser Kampagne.
Ich muss noch eine Frage stellen zu einem Ereignis, das ja viele erschüttert hat, auch wegen der hohen Zahl der Opfer. Beim jüngsten Angriff im Ort Myla, das ist unweit von Kiew, gab es 37 Tote und die ukrainische Regierung hat den örtlichen Behörden Fahrlässigkeit vorgeworfen, weil dort offenbar ein Munitionslager in einem Wohngebiet oder zumindest nahe eines Wohngebietes war. Ich erinnere mich, irgendwie Anfang Juli gab es sowas schon mal in einem Vorort von Kiew. Kommt das wirklich öfter vor und ja, wie geht man damit um?
Also, dass solche Munitionslager getroffen werden, die dann so stark explodieren und so viel Zerstörung drumherum hinterlassen, davon hatten jetzt die 2 Fälle, die du angesprochen hast. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein offenes Geheimnis und das wissen auch die Menschen hier, dass in Industriegebieten, auf Fabrikgeländen nicht immer nur, weiß ich nicht, Autos oder so hergestellt werden oder gelagert werden. Wir sehen das auch bei den Angriffen auf Kiew. Es sind sehr häufig die gleichen Regionen, die angegriffen werden und da sind eben irgendwelche Industrieanlagen. Wenn ich jetzt mal die Angriffe auf die Wärme- und Heizkraftwerke rausnehme, aber die Menschen, die dort in der Nachbarschaft wohnen, die wissen halt schon, ah, okay, da ist Werk XY. Das wird immer wieder beschossen, immer wieder in den vergangenen Jahren. Hier ist jetzt die Vermutung vieler, dass es offenbar einen Maulwurf gegeben hat, irgendjemanden, der diese Standorte durchgestochen hat, weil eben sowas mit der öffentlichen Wirkung in den vergangenen Jahren nicht passiert ist. Was wir aber auch wissen, ist, dass militärische Objekte wirklich getroffen werden. Und sie eben nicht so explodieren wie hier, dass man es nicht unter Verschluss halten kann. Dann versucht man das aber unter Verschluss zu halten.
Verstehe. Rebecca, danke für die Eindrücke von deiner Reise und deinen fundierten Blick auf das Kriegsgeschehen. Ich weiß, auf dich wartet jetzt eine wohlverdiente Pause. Erhol dich gut und auf bald wieder hier bei uns.
Ich danke dir sehr.
Ja, es war unüberhörbar. Es gab hin und wieder kleine Aussetzer bei unserem Gespräch. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wie sehr der Krieg in der Ukraine von dem in Nahost beeinflusst wird, zeigt sich unter anderem an den laut US-Medien bedrohlich leeren Waffenbeständen der Amerikaner, was Präsident Trump freilich beharrlich leugnet. Aber nicht nur deshalb lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Lage in Sachen USA-Iran, wo sich eine nachhaltige Friedenslösung zwischen den Kriegsparteien nicht abzeichnet, oder Kai?
Nee, zuletzt musste man eher den Eindruck haben, als gehe es in die entgegengesetzte, in die eskalatorische Richtung. Die USA griffen Ende August erstmals seit einem Monat wieder Ziele im Iran an, und zwar Raketenstellungen auf der Insel Larak in der Straße von Hormuz. Der Iran reagierte mit einem Angriff auf US-Militärstützpunkte in Jordanien. Doch ein Wort fiel in diesem Zusammenhang sehr oft. Limited, also begrenzt lautet es. Von begrenzten Angriffen sprach das US-Militärkommando nach diesen Attacken Und auch US-Präsident Trump nutzte genau diesen Begriff. Es soll wohl insgesamt die Lage nicht außer Kontrolle geraten. Gerade vor den Midterms kann sich Trump ein erneutes Abrutschen in einen unberechenbaren Krieg nicht wirklich leisten, so jedenfalls mein Eindruck. Deshalb setzen die USA neuerdings auf eine Strategie, die den Iran wirtschaftlich in die Knie zwingen soll. Dazu zählt der Versuch, die Kontrolle über die Straße von Hormuz nicht völlig dem Iran zu überlassen. Und dazu zählt auch das, was US-Finanzminister Bessent wirtschaftliche Erstickung nennt, also der Versuch, auch mit nochmal verschärften Sanktionen den Iran zum Einlenken zu bewegen in einen Deal, der nicht völlig katastrophal ausfällt für die USA, denn siehe Atomprogramm, die USA haben in dem vor einem halben Jahr, also vor mehr als 6 Monaten begonnenen Krieg, eigentlich ja keins ihrer Ziele wirklich erreicht, auch wenn Trump in Sachen Iran beständig das Gegenteil behauptet.
Sie sind ein gescheiterter Staat. Sie haben 350% Inflation. Sie haben keine Währung, bezahlen ihre Soldaten nicht. Ihre Führung ist größtenteils tot. Ihre Marine ist weg, ihre Luftwaffe auch. Ihre Überwachungsanlagen sind fast komplett weg. Das bedeutet nicht, dass wir ihnen nicht noch eine runterhauen. Wir werden sehen, was passiert.
Ja, für diese wirtschaftlichen Sanktionen brauchen die USA wiederum die Europäer und andere Nationen an Bord. Das war auch eines der Hauptziele des G20-Treffens in den USA. Aber wie erfolgreich kann dieser Plan eigentlich sein?
Ich würde mal sagen, nur begrenzt, so jedenfalls meine Einschätzung. Natürlich ächzt der Iran unter den Sanktionen. Vor allem die Menschen im Land sind davon betroffen und die Möglichkeiten des Iran, Öl zu verschiffen, sind natürlich auch begrenzt. Gleichzeitig scheuen sich die USA bislang, Abnehmer wie China oder Indien ernsthaft zu bestrafen, weil das die Weltwirtschaft ja noch mehr ins Trudeln geraten ließe. Und das weiß der Iran natürlich alles auch. Und die Lage in der Straße von Hormuz selbst ist natürlich alles andere als normal. Es tröpfeln eher hier und da mal ein paar Schiffe durch, als dass der Verkehr wirklich fließen würde, wie Trump uns glauben lassen möchte. Es wurden Ende August dort erneut ja 2 Frachtschiffe angegriffen. 400 insgesamt hängen im Persischen Golf nach wie vor fest. 6000 Seeleute ebenfalls sind davon betroffen. Das sagt die Weltschifffahrtsorganisation IMO. Und ob die Minen wirklich alle geräumt sind, über die wir schon oft geredet haben, daran gibt es erhebliche Zweifel. Also es deutet derzeit vieles eher auf ein Patt dorthin in Nahost, auf eine Situation, in der die USA darauf setzen, mit begrenzten Angriffen den Iran davon abzuhalten, in der Straße von Hormuz noch mehr Chaos zu stiften und darauf zu hoffen, dass der Iran aufgrund eben der wirtschaftlichen Lage sich an den und dann auch am Verhandlungstisch bewegt. Parallel dazu werden wir, denke ich, weiter beobachten, wie Trump die Lage im Zulauf auf die Midterms weiter schönredet und immer wieder betont, wie vollkommen der Iran besiegt sei.
Ja, danke Kai für diese doppelte Lage und deine Analyse. Für heute war's das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner.
Und noch ein Hörtipp in eigener Sache sozusagen. Wie sicher sind eigentlich unsere Häfen in Norddeutschland angesichts der zunehmenden hybriden Kriegsführung von Seiten Russlands? Eine Einordnung von mir gibt es im NDR-Info-Thema. Den Link zum Podcast packen wir in die Shownotes. Dort findet ihr auch das Videoformat Stabile Zeitenlage. Hört also gerne rein, schaut rein und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt.
Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was wirklich passieren würde, wenn ein Land wie Russland überlegt, Deutschland anzugreifen? Oder gehört, dass manche auf Kriege Wetten abschließen und damit richtig viel Geld verdienen? Hi, ich bin Julia und genau solche Fragen klären wir für euch bei Stabile Zeitenlage. Jede Woche schauen wir uns dafür Themen rund um Krieg, Frieden und Sicherheit an, damit ihr besser einordnen könnt, was gerade so auf der Welt los ist. Stabile Zeitenlage findet ihr wöchentlich auf dem TikTok- und YouTube-Kanal der Tagesschau. Schaut doch mal rein und schreibt uns eure Fragen in die Kommentare. Die Links legen wir euch in die Shownotes.